Hallo Anne.
Hallo Oliver. Ja, wir sind ja heute unterwegs statt in unserem Studio. Wir sind in Frankfurt und gleich treffen wir Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, denn sie hält ja einen Vortrag auf dem Weg zur Cybernation Deutschland.
Genau, Cybernation, das ist das Ziel, Deutschland als führendes Cyberland in der Cybersicherheit zu etablieren. Wie man das schafft, da gab es schon mal einen FAZ-Artikel von den Athene-Leitfiguren Haya Schulmann und Michael Weidner. Und wir haben dazu auch mit der Claudia schon gesprochen, nämlich bei einem vorherigen Podcast. Da hat sie uns quasi einen Deep Dive dazu gegeben. Das packen wir beides in die Shownotes.
Genau.
Genau, und heute sind wir in Frankfurt, um der Cybernation aktuell mal den Puls zu fühlen, mal zu hören, wie es vorangegangen ist und vorangeht im
Genau.
Moment. Genau. Leider, Anna, wirst du aber nicht ganz so viel zu hören sein.
Nö, ich mache die Technik und Oliver spricht.
Also, aber dann legen wir los.
Genau.
House of Nerds, der Cybersecurity Podcast aus Darmstadt.
Hallo Claudia, herzlich willkommen im House of Nerds.
Hallihallo.
Ja, fangen wir gleich an. Was bedeutet eigentlich die Cybernation Deutschland aus Sicht des BSI?
Also für uns der mit Abstand wichtigste Aspekt zum Thema Cybernation ist wirklich zu sagen, das geht uns alle an. Da gehört eine ganze Nation dahinter. Das ist keine Frage von einer Behörde tut was, das ist keine Frage von einem Unternehmen tut was, es ist keine Frage von einer Uni tut was, es ist keine Frage von einem Hersteller tut was, es ist eine Frage von, wir tun alle was zusammen. Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen, Wissenschaft und Forschung, aber eben halt auch der Staat. Jeder muss da mithelfen, ansonsten wird das nichts.
Also eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, um mehr Cybersicherheit zu erreichen.
Absolut genau das. Und deswegen ist uns wichtig, wir machen das unter dem Dach einer ganzen Nation und nicht jeder für sich alleine, sondern wir zusammen. Anders haben wir keine Chance.
Jetzt, wo stehen wir denn im internationalen Vergleich?
Tatsächlich kriege ich die Frage, wo wir stehen, sehr häufig, gerne auch natürlich von Journalisten, ne? Die wollen das immer ganz genau wissen auf der Skala von 1 bis 10 oder aber im internationalen Vergleich. Ich sage immer, es ist nicht nur eine Frage dessen, wie gut man gerüstet ist, wie gut man geschützt ist, wie gut man sich da aufgestellt hat, sondern es ist definitiv auch eine Frage dessen, wie viel man angegriffen wird. Ja, also wenn man sozusagen irgendeine Nation ist, bei der es digital jetzt nicht so spannend ist, einzubrechen, dann hat man natürlich am Ende des Tages auch weniger Bedarf, sich entsprechend zu schützen. Und was wir ganz klar festhalten müssen, Deutschland ist ein attraktives Ziel. Es macht Spaß, uns anzugreifen, da ist was zu holen, da ist Intellectual Property, da ist tatsächlich auch ein entsprechender Wohlstand, da sind politische Themen, die sehr heikel und spannend sind. Also wir sind ein attraktives Ziel. Das klingt jetzt erstmal blöd, das so zu sagen, aber es ist halt so. Und deswegen ist natürlich auch der Level, mit dem wir, auf dem wir uns schützen müssen, der muss angemessen sein zu dem, wie wir angegriffen werden, wie viel, aber auch wie gut. Das heißt, so gut müssen wir uns aufstellen, weil Angriffe selber schocken mich nicht, erfolgreiche Angriffe schocken mich und da müssen wir uns durchaus auch noch besser aufstellen.
Jetzt hatten wir ja den Fall mit dem Angriff auf die Deutsche Bahn, auf die Webseite da, auf die App. Das ist ja nur ein Beispiel. In welchen strukturellen Bereichen müssen wir denn uns verbessern? Was sind aus deiner Sicht die strukturellen Defizite, die wir da angehen müssten?
Also ich glaube schon, dass wir es schaffen müssen, insgesamt ein höheres Schutzniveau wirklich auf allen Ebenen zu erreichen. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, also der Angriff auf die Deutsche Bahn, das war schon ein großer. Also das war nicht der 0815-Angriff um die Ecke. So Sachen haben wir alle längst im Griff. Und auch die Bahn ist da durchaus gut aufgestellt, muss man auch ganz klar sagen. Aber das war ein großer Angriff. Jetzt nicht die absolute Königsklasse, aber doch definitiv ein großer Angriff. Und natürlich auch mit entsprechend Angreifern, die da sehr geschickt vorgegangen sind. Und da hatte dann auch Bahn durchaus gut zu tun, sich da entsprechend schnell mit ihren Partnern auch so aufzustellen, dass man das auch mitigieren konnte. So übrigens nicht nur die App und die Bahnseite, sondern es war ein flächendeckender Angriff an der Stelle auch. Also da waren noch mehr Systeme betroffen. Aber das sind natürlich die, die die Bevölkerung dann auch sieht. Und nein, das können wir natürlich nicht hinnehmen. Auf der anderen Seite, das sind Angriffe, die erstmal insgesamt keinen nachhaltigen Schaden verursachen, sondern man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie so ein Fahrkartenschalter, der plötzlich von einer Unmenge Menschen bestürmt wird aus allen Richtungen. Ja, und dann kommt ein legitimes Anliegen, wie ich möchte eine Fahrkarte kaufen, plötzlich nicht mehr durch. Das wäre so die reale Weltentsprechung. Und was wir halt ganz klar sagen müssen, da passiert dann erstmal nicht unbedingt was Schlimmes. Aber natürlich, man gibt dieses Gefühl von Verwundbarkeit, von Verletzlichkeit. Das schafft man damit zu erzeugen in der Bevölkerung bei den Menschen, die gerade eine Fahrkarte kaufen wollten. Und damit haben die Angreifer ihr Ziel auch erreicht. Denen ging es gar nicht um Schaden, denen ging es tatsächlich darum, dieses Gefühl zu schüren, dass wir uns nicht schützen können, was nicht stimmt. Der Angriff wurde erfolgreich mitigiert, aber der war auch groß genug, dass es einen Moment gedauert hat.
Jetzt Welche Kompetenzen braucht Deutschland denn dafür? Ich habe das jetzt so verstanden, wir müssen überall was draufsatteln. Also es gibt nicht die Fokusgebiete, wo wir quasi große Defizite aufholen sollen. Aber um aufzuholen, haben wir die Kompetenzen auch schon alle oder fehlt uns da was?
Also ich glaube schon, dass wir insgesamt noch sehr, sehr viel mehr Menschen für das Thema Cybersicherheit auch begeistern müssen. Mhm. Ja, und wir brauchen da nicht nur Leute, die in der Lage sind, eine Checkliste sauber abzuarbeiten. Die braucht es auch. Das ist gar keine Frage. Du brauchst vernünftige Frameworks. Du brauchst ein Informationssicherheitsmanagement und Ähnliches. Aber du brauchst vor allen Dingen auch Techies. Du brauchst Leute, die in der Lage sind, solche Dinge zu automatisieren, die wirklich ganz tief in die Technik reingehen können und sagen können, hier, das kann ich mit den und den Maßnahmen auch dauerhaft ausschalten. Da kann ich uns gut gegen schützen, auch mit einer entsprechenden Technologie. Da kostet am Ende des Tages, kostet das natürlich auch einfach entsprechend Geld. Da aber ganz ehrlich, wir wissen auch alle, die Rechnung kennen wir alle, es ist teurer, wenn man sich nicht geschützt hat und erwischt wird. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich so, früher oder später kommt ein Angreifer vorbei und wenn man dann eben halt blank dasteht, dann tut's richtig weh und dann kostet's richtig Geld. Also der Business Case ist da, aber wir brauchen vor allen Dingen Menschen, die da in der Lage sind, das wirklich auf einer großen Skala wirklich so zu machen, dass wir ein hohes Maß an Automatisierung da reinbekommen, wo dann einfach auch die Angreifer sich von vornherein die Zähne ausbeißen.
Heißt das, wir brauchen eher Leute mit einer Deep-Tech-Kompetenz oder mit einer expliziten Cybersecurity-Kompetenz oder brauchen wir eher eine breite Masse und einfach mehr Leute, die sich mehr für das Thema begeistern und das angehen?
Ich denke, wir brauchen beides. Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen auch Menschen, die gut kommunizieren können, die in der Lage sind zu erklären, worauf es ankommt, worauf man wirklich achten muss. Wir brauchen aber auch die Techies, die wirklich dann ganz tief, die auch eine Netzwerksegmentierung machen. Am Ende des Tages braucht das jemand, der weiß, wie Netzwerke verstehen. Ja, aber so ist eine ganz banale Maßnahme, die wir alle seit 20 Jahren kennen. Das ist nicht das Ding. Aber es braucht halt jemanden, der es tun kann. Und es braucht jemanden, der in der Lage ist, so ein SOC zu führen und da entsprechend mit den Mitarbeitenden zu schauen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, mit einer entsprechenden technischen Unterstützung. Naja, wie baut man die technische Unterstützung? Indem man Ahnung von Technik hat, indem man weiß, wie man KI verwenden kann, um große Mengen von wirklich Rauschen auszusortieren und die Nuggets zu finden, die dann sagen, oh, hier haben wir ein Problem, da müssen wir hingucken. Mhm. Wir brauchen Menschen, die verstehen, wie man Dinge priorisiert, tatsächlich auf einer technischen Ebene. Also da wird schon mehr gebraucht, aber natürlich auch mit einem entsprechenden tiefen Verständnis. Und da müssen wir sicherlich noch ein paar Leute ausbilden und sollten wir tun.
Wie schaffen wir das angesichts des Fachkräftemangels? Da gibt's ja ohnehin im Moment meiner Wahrnehmung nach schon zu wenig. Jetzt sagst du eigentlich mehr und in die Tiefe und in die Breite.
Ich denke, wir müssen früher anfangen. Also ich glaube, wir brauchen definitiv dann strategischen Antritt. Es sollte darum gehen, frühzeitig Menschen für diese Themen zu begeistern. Mhm. Ich sage auch nach wie vor, da werde ich auch nicht müde zu sagen, da sind noch so viele tolle Frauen da draußen. Ich bin sicher, von denen können wir auch noch ein paar begeistern. Ja, also wir haben da nach wie vor ein Ungleichgewicht. Das ist ein so spannendes Feld und das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Mhm. Also ich kann wirklich nur Werbung dafür machen und ich werbe wirklich auch dafür, früh anzufangen und ich werbe auch dafür, das Ganze durchaus technisch auszurichten. Das ist am Ende des Tages schon ein, schauen wir mal, wer von uns beiden jetzt hier schlauer ist. Also man kann das durchaus auch kompetitiv und mit ordentlich Spaß angehen. Das würde noch mehr Spaß machen, wenn es nicht so ernst wäre, das ist schon auch klar, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das ist ein toller Job, mit dem man viel machen kann.
Mhm. Jetzt bist du ja heute hier zu Gast in der Forschung. Was wünschst du dir denn von der Cybersecurity-Forschung als Beitrag zur CyberNation Deutschland?
Ach, ich werde auch da nicht müde, immer wieder das Gleiche zu sagen, nämlich Leute, nehmt diese unglaublich guten Forschungsergebnisse, die ihr habt und baut die in Produkte. Mhm. Ja, also die Welt da draußen braucht Produkte und sie braucht idealerweise Produkte, die ihnen helfen, mit möglichst wenig Schritten ans Ziel zu kommen. Die Menschen sind überfordert mit der Komplexität und das gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher genauso wie für Menschen, die sich für eine IT, für eine Digitalisierung in der Firma verantwortlich zeichnen.
Also noch mehr Fokus auf Usability.
Mehr Fokus auf Usability. Idealerweise, ganz ehrlich, wenn ich sag mal so ein Mittelständler bin, ja, so ich habe irgendwie keine Ahnung, paar tausend Mitarbeiter, bin hoffentlich ordentlich erfolgreich und jetzt habe ich da auch 20 Leute, die bei mir die IT machen. Da habe ich nicht drei Leute von, die sich jetzt ausschließlich um das Thema Sicherheit kümmern. Das heißt, die brauchen jetzt Menschen, die sie einkaufen können, Produkte, die sie einkaufen können, die ihnen möglichst umfassenden Schutz bieten. Das heißt, möglichst einfach ein One-Stop-Shop, das ist jetzt mal so ganz überspitzt gesagt, wo man quasi hingehen kann und danach kriegt man seine Sicherheitsthematiken vernünftig auch bedient. Und ich glaube, da muss noch viel mehr passieren. Das ist aus der Produktsicht. Und was wir dann aus der Forschung und der Entwicklung brauchen, ist im Prinzip Produkte, die da reinspielen, die sich dann gut integrieren lassen, damit es für die Firmen tatsächlich am Ende des Tages einfacher wird.
Wie groß siehst du die Verantwortung der Unternehmen, selbst für Cybersicherheit zu sorgen? Und wo, glaubst du, muss der Staat stärker unterstützen?
Also ich nehme dafür mal das Beispiel, das mir ein amerikanischer Kollege mal gesagt hat. Der meinte ganz trocken, naja, wir springen nicht aus Helikoptern und patchen die Systeme in den Firmen. Nee, tun wir tatsächlich nicht. Auch wir nicht. Ne? Also es ist in beiden Ländern gleich. Das machen wir als Behörden nicht. Also ich glaube, es gibt drei große Verantwortungen, die wir an der Stelle wahrnehmen müssen. Na, da war wieder das Thema Cybernation. Das eine ist Institutionen und Firmen, die sich selber um ihre Sicherheit kümmern müssen. Ganz banales Beispiel, ein BCM, also ein Business Continuity Management, ein Patch-System, ich muss mich um meine Credentials kümmern. Also alles, was so wirklich dein eigenes Thema ist. Das zweite Thema ist Hersteller. Also alle, die digitale Produkte herstellen, auch die haben eine Verantwortung. Ja, wenn ich ein Auto kaufe, erwarte ich auch, dass ich dafür Reifen kriegen werde oder ein Ersatzteil. So, und so muss es hier auch sein. Wenn Schwachstellen auftauchen, dann muss es dafür auch Patches geben, die jemand einspielen kann. Also eine Verantwortung fürs Produkt, das ist der zweite Teil. Produkthersteller, die Verantwortung. Und die dritte Verantwortung liegt beim Staat. Ja, auch wir haben eine Verantwortung, deutlich aktiver zu schützen, zu schauen, dass wir gewisse Angriffe von vornherein her abwehren in den Sphären, wo wir das tun können, damit die erst gar nicht mehr bei den Verbrauchern ankommen. Ganz banales Beispiel, irgendjemand macht eine neue Webseite auf, die lautet, keine Ahnung, meinehausbank.tv. Ja, das ist aber nicht meine Hausbank, irgendeine ersetze durch eine beliebige Bank, sondern die hat irgendwer aufgenommen, diese Domain. Jetzt fragt man sich natürlich, was will denn der Mensch damit? Warum nimmt das jemand auf? Und dann ist es, glaube ich, durchaus, steht uns das gut zu Gesicht, zu monitoren, was passiert über einen gewissen Zeitraum auf dieser Seite. Und wenn auf dieser Seite dann zum Beispiel Malware verteilt wird oder das eine Phishing-Seite wird, was bei meinehausbank.tv dann irgendwie nahe liegt, dann ist aber, glaube ich, auch der Staat gefragt zu sagen, nee, das lassen wir jetzt nicht zu. Wenn wir von der Seite wissen, dass es eine Phishing-Seite ist und die versucht, Leute zu betrügen, dann nehmen wir sie jetzt auch mal vom Netz. Das ist unser Job.
Alles klar, das sind ja auch neue Kompetenzen auch für BSI, fürs BSI im Gespräch.
Die gibt es schon länger, diese Kompetenzen tatsächlich, aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, wir müssen das automatisieren. Das heißt, wir müssen wirklich wegkommen von, das ist eine Einzelfallbetrachtung, das muss man automatisieren. Klar, die menschliche Kontrolle muss immer da sein, aber am Ende des Tages werden wir nur da vernünftig skalieren, wenn auch wir uns an die Automatisierung und Digitalisierung und Industrialisierung der Cybersicherheit dann auch machen.
Claudia, wenn wir uns in 4 bis 5 Jahren wieder hier treffen, wieder über die Cybernation sprechen, woran merken wir, wie weit wir gekommen sind? Wie messen wir den Erfolg, den Fortschritt? Oder ich weiß nicht, ob du im BSI auch mit deinem Team am Jahresende mal Bilanz ziehst. Wo kann man es messen? Wo lässt es sich greifbar machen?
Also wir versuchen durch unseren Lagebericht immer auch einen guten Blick darauf zu haben, wo wir sind. Den gibt's einmal im Jahr, in aller Regel im November. Und wir haben uns ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, da jetzt deutlich mehr quantitativ unterwegs zu sein als nur qualitativ. Weil qualitativ ist immer so, das Lagebild ist die Summe aller aktuellen Vorfälle, die man dann so, ich sag mal, so fast schon ein bisschen anekdotisch auch erzählt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Blick für die jeweils aktuelle Lage. Aber uns geht es eigentlich auch darum, quantitativ zu erfassen, wo werden wir bedroht? Wie viele Gruppen gibt es da draußen? Welche Malware gibt es da draußen? Wie viel davon? Wo sind unsere Angriffsflächen? Wie können wir das vermessen? Wo werden wir tatsächlich angegriffen? Also wie viel werden wir angegriffen? Und dann am Ende des Tages auch, wie sieht die Schadwirkung aus, die daraus entsteht? Also von Reputationsverlusten bis hin zu Ausfallminuten und finanziellen Schäden, die dadurch entstehen. Das wollen wir messen. Da haben wir uns die letzten 2 Jahre gut auf den Weg gemacht. Da haben wir jetzt deutlich mehr Zahlenmaterial. Das ist noch nicht am Ende der Anstrengungen, aber das werden wir jetzt noch mehr und mehr verdichten. Ich träume ja immer noch von einer einzigen Zahl. Mal gucken, ob uns das gelingt. Das ist jedenfalls der Plan auch für dieses Jahr. Mal schauen, ob es gelingt. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber das ist die Idee. Und dann wäre für mich der entscheidende Punkt, diese Zahl muss halt runtergehen. Ja, es muss besser werden und es muss messbar besser werden. Das ist das Ziel.
Dankeschön, Claudia. Wir freuen uns dann schon auf den Lagebericht, auf den nächsten und vielleicht den BSI-Index zur Cybernation. Und wünschen dir viel Erfolg für die Mission, die wir alle quasi vor der Brust haben. Dankeschön, dass du bei uns warst.
Sehr gerne. Dankeschön.